So, wir kommen zu dem Predigttext, 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 17 bis 19. Ist ein sehr ernstes Wort, das wir heute Morgen miteinander bedenken wollen. 1. Petrus 4, 17 bis 19. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Vor etlichen Jahren erschien ein christliches Buch mit dem Titel »Nur einer kam durch«. Und der Titel des Buches erinnert uns natürlich an unseren Herrn Jesus Christus, der als einziger das Feuer des Gerichtes Gottes ausgehalten hat und von den Toten auferstanden ist. Auch wir als Christen werden durchkommen durch das Leiden, das Gott seiner Gemeinde auferlegt. Es wird allerdings nicht so leicht sein und wir werden das Ziel nur erreichen, wenn wir uns dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Denn die Zeit ist da, so schreibt Petrus hier, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wir fragen uns zunächst, kommt denn auch ein Christ in das Gericht Gottes hinein? Hier ist ja vom Hause Gottes die Rede und vom Gericht. Und dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Kommt ein Christ in das Gericht Gottes? Die Antwort auf diese Frage lautet zunächst einmal nein. Wer an Jesus glaubt, steht nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes Gottes. Wir denken an dieses wunderbare Wort aus Römer Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für solche, die in Christus Jesus sind. Kein Verdammungsurteil mehr. Das heißt also, ein Christ, einer, der von Neuem geboren ist, ist dem Verdammungsurteil Gottes entnommen, dem Gericht entnommen, durch die Vergebung seiner Sünden. Über dem Leben eines Christen kann man nun wirklich und wahrhaftig das bekannte Wort schreiben, Ende gut, alles gut. Es mag vieles in dieser Zeit und Welt für einen Christen unbefriedigend laufen, gerade auch im Blick auf die Korrektheit in der Nachfolge Jesu, aber über seinem Leben steht der Satz, Ende gut, alles gut. Das hängt eben mit der Vergebung der Sünden zusammen und das macht uns froh und dankbar. Hier haben wir also absolute Gewissheit unseres Heils. Eine Gewissheit, die uns keine andere Religion in dieser Welt bieten kann. Auch im Katholizismus gibt es keine Gewissheit des Heils. Heilsgewissheit, so sagten unsere Väter im Glauben, ist die Krone des evangelischen Glaubens. Ein Christ darf sich im Blick auf das vollbrachte Erlösungswerk Christi und das Zeugnis der Heiligen Schrift seines Heils absolut gewiss sein. Wir sprechen hier nicht von einer falschen Gewissheit, von einer Selbstsicherheit, sondern von einer Gewissheit, die sich gründet auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Also zunächst einmal beantworten wir die Frage, kommt ein Christ denn noch in das Gericht hinein, mit einem klaren Nein. Wer an Jesus glaubt, kommt nicht in das Gericht. So sagt Jesus selbst im Johannesevangelium, sondern er ist jetzt schon vom geistlichen Tode zum geistlichen Leben hindurchgedrungen. Und doch spricht Petrus hier vom Gericht. Denn die Zeit ist da, so schreibt er, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Was meint er damit? Nun, er hat zuvor vom Leiden gesprochen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Prüfung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Hier besteht also offenbar eine Beziehung zwischen diesem 17. Vers und dem, was vorangeht. Denn, so heißt es, die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Offenbar bezeichnet Petrus also hier die Leiden, die der Gemeinde Jesu widerfahren, als Gericht. Es sind Erziehungsmaßnahmen Gottes für seine geliebten Kinder. Es sind Sichtungsgerichte für die Gemeinde Jesu. Nun, dass diese Welt einem schrecklichen Gericht Gottes entgegengeht, das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Und je mehr wir uns dem Ende nahen, desto mehr reift die Welt aus zum Gericht. Und dabei geht sie diesem Gericht ziemlich sorglos entgegen. Auf einem Plakat bei der Kundgebung gegen das sogenannte Christival in Bremen ist zu lesen: religionsfreie Zone, Heidenspaß statt Höllenqual. Das ist es also, was die Welt gerne haben möchte, einen Heidenspaß. Während sich die Welt auf dem breiten Weg amüsiert, geht die Gemeinde Jesu in aller Welt ihren Leidensweg. In manchen Teilen dieser Welt wird sie blutig verfolgt, in anderen enorm unter Druck gesetzt und wiederum in anderen Ländern einer schlimmen Verführung ausgesetzt. Dem Gericht über die Menschen ohne Christus geht das Erziehungsgericht Gottes über seine Gemeinde voraus. Sehr wahrscheinlich hat Petrus an ein Wort gedacht aus dem Propheten Hesekiel. Wegen ihrer Gräueltaten sollten die Menschen in Jerusalem zur Rechenschaft gezogen werden, von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Und den Vollstreckern des Gerichtes wurde gesagt, wir lesen das, Hesekiel Kapitel 9, Vers 6, fangt an bei meinem Heiligtum. Petrus sagt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Noch einige Worte dazu aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 25, 15 und auch die Verse 28, 29. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Also Gerichtsankündigung für die Völkerwelt. Und wenn sie den Becher von deiner Hand nicht nehmen und nicht trinken wollen, so spricht zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, ihr müsst trinken. Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Und ihr solltet ungestraft bleiben. Gott fängt also mit seinem Gericht an bei seinem Volk, bei seiner Stadt, die nach seinem Namen genannt ist. Jerusalem steht hier für das ganze Volk Israel, für das ganze Land Israel. Und da wird er die Völkerwelt nicht verschonen. Aber zunächst einmal ergeht das Gericht über das Haus Gottes. Das, was Petrus also hier sagt, deckt sich mit dem, was das Alte Testament ebenfalls zum Ausdruck bringt. Gott handelt also offenbar so, dass er sich zuerst seine Kinder vornimmt, um sie durch Leiden zu reinigen und zu läutern. Dann erst wendet er sich der übrigen gottlosen Welt zu, um das Strafgericht an ihnen zu vollziehen. Wie sieht das hier bei uns im Westen aus? Wir danken immer wieder dafür, dass wir noch die Freiheit haben, das Evangelium zu bezeugen. Man verfolgt uns nicht. Ob man uns achtet, ist eine andere Frage. Aber wir sind keiner leiblichen Verfolgung ausgesetzt. Aber was sich bei uns hier im Westen immer stärker bemerkbar macht, ist eine ganz, ganz enorme Verführung. Und damit verbunden eben auch ein Verführungsleiden für die Gemeinde Jesu. Der Herr Jesus hat geweissagt, dass eine Zeit kommen wird, in der die Verführung so stark sein wird, dass, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten verführt würden. Wenn es möglich wäre. Gott sei Lob und Dank, es ist nicht möglich. Durch Gottes Gnade ist es nicht möglich, dass die Auserwählten so weit vom Weg abkommen, dass sie schließlich verloren gehen. Wenn es möglich wäre, sagt der Herr Jesus, es ist aber nicht möglich. Aber er will damit deutlich machen, die Verführung in der letzten Zeit wird so stark sein, dass selbst die Gemeinde Jesu, diejenigen, die wirklich und wahrhaft dazugehören, wiedergeboren sind durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dass selbst sie kaum noch durchblicken. So stark wird die Verführung sein. Also das, was wir heute haben und was sich mehr und mehr vor unseren Augen vollzieht, ist eine stärkere und größere Verführung als die, mit der die Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus zu tun hatten. Da waren die Dinge noch viel klarer zu durchschauen als in unserer Zeit. Dazu gehört unter anderem, dass das, was in der Vergangenheit nur in den großen Landeskirchen zu beobachten war, jetzt auch mehr und mehr Eingang in die Freikirchen findet. Bisher kam zum Beispiel die Bibelkritik fast nur von landeskirchlicher Seite. Inzwischen erfolgt sie vermehrt auch aus dem Raum der Freikirchen. Der baptistische Theologe Kim Strübind macht sich zurzeit besonders stark gegen eine fundamentalistische Bibelauslegung. Seine Aussagen sind extrem bibelkritisch. Welche Stellungnahme der Bund der Baptisten und Brüdergemeinden dazu abgeben wird, bleibt abzuwarten. Das augenblickliche zurückhaltende Verhalten des Bundes ist äußerst, äußerst unbefriedigend. Dass der antichristliche Islam immer mehr Akzeptanz im Raum der Kirche findet, ist ein weiteres Zeichen der Verführung und damit des Gerichtes Gottes. Am 9. April 2006 feierten 7 Moscheegemeinden aus dem Ruhrgebiet zusammen mit der Kirchengemeinde in der evangelischen Christuskirche in Bochum die Geburt des Propheten Mohammed. Unter der Bezeichnung Emergency Church kommt aus Amerika, bitte? Emerging, ja. Emergency ist das, ja. Ja, gut, okay. Kommt aus Amerika nach dieser Willow Creek Welle eine neue verführerische Welle auf uns zu. Also auch Evangelikale lassen sich inzwischen von jeglichem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben. Insgesamt, so muss man sagen, rollt der Zug in Richtung Rom. Es ist ganz interessant, dass sogar schon im 19. Jahrhundert diese Weichenstellungen von dem bekannten Prediger Spurgeon erkannt wurden. Auch er hat damals schon gesagt, der Zug rollt in Richtung Rom. Ein prophetisches Wort, so möchte man sagen. Nun, es ist die Folge davon, dass man das Wort Gottes nicht mehr recht zu schätzen weiß. Im Grunde genommen hat alles seine Wurzeln darin. Wir wollen dankbar sein, dass uns der Herr sein Wort bis zur Stunde noch erhalten hat, dass es hier bei uns in der Gemeinde im Mittelpunkt steht. Und wir wollen auf der Hut sein, ihr Lieben. Der erste Schritt, um es zu verlieren, ist die Undankbarkeit. Und die Undankbarkeit geht immer Hand in Hand mit dem Hochmut und der Selbstgerechtigkeit. Seien wir dankbar für das Wort Gottes, das wir hier noch miteinander betrachten dürfen. Wenn Gott uns sein Wort nimmt, dann ist damit der Leuchter von unserer Stätte gestoßen. Und das bedeutet absolute Finsternis. Das ist ganz egal, was dann hier noch läuft. Ob sich hier noch Menschen versammeln oder nicht, ob sie missionarisch aktiv sind oder nicht. Wenn das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum steht und ganz speziell eben die Botschaft vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu, von der Gerechtigkeit, die wir haben, stellvertretend in unserem Herrn Jesus Christus, die vor Gott gilt. Wenn das nicht mehr im Zentrum steht unserer Versammlungen, dann stößt Gott den Leuchter von der Stätte. Dann wird es finster, dann wird es dunkel. Und dann sind den Irrtümern Tür und Tor geöffnet. Wir befinden uns also in einer enormen Sichtungszeit. Das Gericht hat angefangen am Hause Gottes. Und das bedeutet Leiden. Wenn wir im Evangelium wirklich gegründet sind, dann bedeutet das für uns Leiden. Und zwar nicht nur, weil man uns, wenn wir unsere Stimme gegen manche Missstände innerhalb der Gemeinde Jesu erheben, beschimpft und gering achtet und sagt, das sind die ewigen Nörgler. Nicht nur deshalb bedeutet das Leiden, sondern weil wir über diese Verhältnisse seufzen. Das kann uns ja nicht egal sein, was in der Gemeinde Jesu passiert. Sondern das trifft uns ja zutiefst, das bewegt uns zutiefst in unseren Herzen. Wenn das so bergab geht mit der Gemeinde Jesu in unserer Zeit, dann stehen wir nicht da als solche, die das kühlen Herzens beobachten, sondern wir sind ja mittendrin in der Gemeinde Jesu. Wir sind ja Teil. Wir sind Glieder am Leibe Christi. Und leidet ein Glied, so leiden die anderen mit. Wird ein Glied krank an diesem Leibe, so haben die anderen ebenfalls darunter zu leiden. Das ist ganz normal, das bedeutet also Leidenszeit für Gemeinde Jesu. Wie könnte uns die ganze Verwüstung innerhalb der Christenheit gleichgültig sein? Nun, Petrus sagt, wenn es für die Gemeinde Jesu schon so heftig ist und wird, was wird dann aus den anderen werden, die dem Evangelium keinen Glauben schenken? Wenn aber zuerst an uns, wenn das Gericht Gottes zunächst mal bei uns beginnt, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Es wird ja schon sehr knapp für den Gläubigen. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo soll dann der Gottlose und Sünder bleiben? Wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? So sagt Petrus hier. Und er erinnert an ein Wort aus den Sprüchen, Kapitel 11, Vers 31. Siehe, dem Gerechten wird vergolten auf Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Wenn Petrus hier sagt, dass der Gerechte kaum gerettet wird, dann ist damit seine Rettung nicht in Frage gestellt. Sondern Petrus will damit zum Ausdruck bringen, es geht durch mancherlei Leiden hindurch, durch mancherlei Nöte hindurch für Gemeinde Jesu. Und wenn das der Fall ist, wie schrecklich muss dann das Gericht sein, das über die Ungläubigen ergeht? Nun, es ist nicht unwesentlich, wenn wir an dieser Stelle betonen, dass die einen nicht als Gerechte und die anderen als Gottlose und Sünder aufgrund ihres Lebenswandels bezeichnet werden. Was den Unterschied zwischen ihnen ausmacht, ist, dass die einen an das Evangelium glauben und die anderen nicht. Was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Die einen glauben also der frohen Botschaft vom Kreuz, der Erlösung durch den Herrn Jesus Christus, und die anderen glauben diesem Evangelium Gottes nicht. Das ist der Unterschied. Die Gnade macht den Unterschied. Ein guter Lebenswandel und die Anerkennung christlicher Werte macht niemanden vor Gott gerecht, sondern allein der Glaube an das Evangelium, während der Unglaube ins Verderben führt. Das ist also das Entscheidende. Damit sagen wir nicht, dass sich aus dem Glauben an Jesus Christus nicht auch ein entsprechender Lebenswandel ergibt, als eine Frucht. Der Apostel Paulus spricht im Römerbrief davon, dass Heiligung im Leben eines Christen die Frucht der Glaubensgerechtigkeit ist. Das heißt, aus dem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes in Christus, die uns stellvertretend zugerechnet wird, ergibt sich als Frucht ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes. Aber darum geht es zunächst einmal nicht, sondern es geht zunächst einmal um den Glauben an das Evangelium, völlig unabhängig von dem, was daraus resultiert. Und darum leiden wir als Christen. Natürlich auch, weil unser Lebenswandel die Sünde immer wieder straft. Im Leben derer, mit denen wir Umgang haben. Wir sind das schlechte Gewissen für die anderen. Das lässt sie nicht vermeiden. In dem Augenblick, wo wir dem Herrn Jesus Christus gehorsam nachfolgen, sind wir automatisch für die anderen unbequem. Und stellen ihren Lebensstil, stellen ihr Leben, ihre Gesinnung, ihre Ziele in Frage. Das kann nicht ausbleiben. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum wir leiden als Christen in dieser Welt. Sondern der eigentliche Grund liegt darin, dass wir glauben an das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Das ist der eigentliche Grund, warum Gemeinde Jesu solche Leidenszeiten zu erdulden hat. Und die Frage ist, werden wir durchkommen durch diese Zeit des Gerichtes, des Leidens? Was sollen wir tun? Welch einen Rat gibt Petrus uns hier durch den Heiligen Geist? Er sagt der Gemeinde, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, unser Leiden geschieht nach Gottes Willen, das ist ein großer Trost, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Petrus sagt also der Gemeinde nicht, jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln nach dem Motto, und wenn sie dich alle verlassen, ich werde dir treu bleiben. Nicht wahr? Denken wir hier an unsere Gemeinde. Es darf nicht heißen, wenn sie alle einknicken und dem Zeitgeist zum Opfer fallen, wir hier in der Serg werden die Fahne des Evangeliums hochhalten. Das wäre schon der erste Schritt zum Fall. Wir denken an das Passionsgeschehen, in dem Petrus das in ganz, ganz bitterer Weise an seiner eigenen Person erleben und erfahren musste. Das ist nichts anderes als Hochmut. Davor wollen wir uns hüten. Petrus hat das noch gut im Gedächtnis, wie weit er mit dieser inneren Einstellung gekommen ist. Wenn sie dir alle untreu werden, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Und wir sehen hier in diesem Vers ganz besonders an dieser Aussage, welch ein entscheidender Wandel bei Petrus geschehen ist. Er schreibt der Gemeinde eben nicht, nun strengt euch mal tüchtig an, nun legt euch mal tüchtig ins Zeug, nun seht mal zu, dass ihr dem Herrn treu bleibt, sondern er schreibt, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Das heißt, Petrus ist sich sowohl der Schwachheit seiner eigenen Person bewusst, als auch der Schwachheit der Gemeinde, der Gläubigen, an die er diesen Brief geschrieben hat. Er fordert sie nicht darauf, dazu auf, sich ihrer Stärke bewusst zu werden. Nicht wahr? Ihr seid ja auch wer. Und ihr solltet selbstbewusster werden. Sondern er fordert sie dazu auf, er ermutigt sie dazu, ihr ganzes Vertrauen allein auf den Herrn Jesus Christus zu setzen. Das ist übrigens ein wunderbares Wort, das wir hier vor uns haben. Vertraut dem, der euch das Leben gegeben hat, der euch auch das neue Leben in Christus Jesus geschenkt hat. Vertraut dem treuen Schöpfer eure Seelen an. Er kann euch wohl im Glauben erhalten und wenn es ihm gefällt, auch äußerlich. Das Wort, das Petrus hier gebraucht, wenn er vom Anbefehlen spricht, vom Anvertrauen spricht, das finden wir auch im Lukas-Evangelium. Als der Herr Jesus Christus am Kreuz starb, für unsere Sünden dort starb, da ruft er aus, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist genau das Wort. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und so schreibt Petrus hier den Geschwistern, den Glaubensgeschwistern, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, anvertrauen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Dieses Wort Anvertrauen ist ein Fachausdruck. Es gab damals keine Banken, in denen man sein Geld sicher aufbewahren konnte. Wenn jemand eine Reise unternahm, dann vertraute er sein Geld einem Freund zur Aufbewahrung an. Das war ein ganz besonderer Vertrauensbeweis. Dieser Freund war bei seiner Ehre dazu verpflichtet, das Geld unangetastet zurückzugeben. Ihr Lieben, sollte jemand, der sein Leben unter dem Druck der Leiden dem Herrn Jesus als dem treuen Schöpfer anvertraut, darin zu Schanden werden? Sollte unser Herr uns nicht auch erhalten? Wir merken doch, dass es hier letztlich um die Ehre Gottes geht. Es geht bei der Frage, ob ein Mensch, der wiedergeboren ist, auch das Ziel der ewigen Herrlichkeit erreichen wird, letztlich um die Ehre Gottes. Es geht nicht um die Treue des Menschen, sondern es geht um die Ehre Gottes. Ist der Herr Jesus Christus in der Lage, das, was ihm der Vater gegeben hat, ist er dazu in der Lage, uns, die wir uns ihm anvertraut haben, die er erkauft hat mit seinem Blut, erkauft für Gott mit seinem Blut, ist er in der Lage, uns zu erhalten zum Ziel ewiger Herrlichkeit? Um diese Frage geht es doch. Das Heil liegt doch nicht in unserer Hand. Das Heil liegt in der Hand unseres Herrn Jesus Christus. Ist er in der Lage, uns zu erhalten zum Ziel ewiger Herrlichkeit? Um diese Frage geht es. Da geht es um die Ehre Gottes. Und darum hat Spurgeon einmal gesagt, zu behaupten, dass Menschen, die Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat zum ewigen Heil und die von Neuem geboren wurden, zu behaupten, dass solche Menschen noch einmal verloren gehen können, ist nichts anderes als Gotteslästerung. Wir merken, Spurgeon hat begriffen, worum es letztlich geht. Es geht um die Ehre Gottes. So wie es damals, wenn man einem Freund einen Betrag an Geld anvertraute, um seine Ehre ging, dass er dieses Geld auch aufbewahrte und dass man es zurückerhielt, unangetastet zurückerhielt. Genauso geht es auch hier um die Ehre Gottes. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Alles andere ist eine Verunehrung Gottes. Und so wollen wir Gott die Ehre geben, ihm vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus Gutes tun, so heißt es hier, letztlich doch auch mit dem Ziel, damit andere noch für Christus gewonnen werden und gerettet werden vor dem schrecklichen Gericht Gottes, das über diejenigen hereinbrechen wird, die dem Evangelium vom Herrn Jesus Christus nicht glauben. Darum geht es ja, dass wir darum beten. Darum geht es, dass der Herr uns noch eine offene Tür schenkt, für sein wunderbares und herrliches Gnadenevangelium. Ich schließe ab mit einem Wort Luthers. Das ist uns ein großer Trost, so schreibt er. Gott hat deine Seele geschaffen, ohne all dein Sorgen und Zutun, da du noch nichts warest. Der wird sie dir auch wohl erhalten. Amen.